man kann Kultur nicht AB testen. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einem erfolgreichen Testergebnis hingehen und sagen, das ist nachvollziehbar, quantitativ, logisch und das müssen wir so tun, sondern es ist in erster Linie Belief. Solange es so ist, gibt es immer welche, die progressiv auf Basis ihrer Überzeugung vorangehen. Diese ganze Ambition, auch europäischer Marktführer zu werden und ein sehr erfolgreiches, großes Businessmodell zu bauen, machen wir in erster Linie, um den Beweis anzutreten, dass man das mit einer überlegenen Kultur viel nachhaltiger hinkriegt als im klassischen Sinn.
Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Ich habe heute den Patrick Leibold, CEO der Celebrate Company, zu Gast. Freue mich total. Wir hatten ein sehr, sehr inspirierendes Vorgespräch, auch erst 2 Tage her, wo ich Ihnen ein bisschen mehr über das Unternehmen und die Gedanken und Ansätze dahinter erfahren durfte. Und es passt wie Faust aufs Auge, gerade hier, weil ich finde, so das ganze Thema Different und Dinge wirklich anders zu machen, mit der Überzeugung, so in die nächste Zukunft zu gehen, darüber werden wir heute sprechen. Und jetzt aber erstmal genug von mir. Rüber zu dir, Patrick. Erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, ich bin Patrick Leibold. Ich bin einer von 2 Co-CEOs der Celebrate Company, der Firma, die hinter Marken wie Descartes-Macherei, Atelier Rosemood und anderen steckt. Ich selbst komme eher aus dem Finance- und Operations-Bereich. Ich war viele Jahre in einem Konzern, auch in einem Startup mal gearbeitet und habe dann mehrere Jahre in auch der Private Equity Industrie verbracht, im Midcap PE aus München und habe da Firmen begleitet, sich operativ zu verbessern. Und dann bin ich vor 5 Jahren bei der damals noch Kartenmacherei angekommen und habe da mit Christoph Behn vielen inspirierende Gespräche geführt über wertebasierte Unternehmensentwicklung. Also nicht Shareholder Value und dergleichen, sondern wirklich richtige Werte. Und genau, und dann hat er mich überzeugt, dazu zu stoßen, habe ich dann getan. Und seit 5 Jahren bin ich dabei. Und mittlerweile heißt das Ganze Celebrate Company. Und wir sind auf dem Weg, europäischer Marktführer zu werden in unserer Industrie.
Ja, mega cool. Und ihr seid da ja, also wirklich, also ich glaube, von dem Brand, von dem Branding her, von der Markenbekanntheit, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Kunde bin bei der Kartenmacherei, aber ich glaube, da habt ihr schon einen extrem guten Job gemacht. Und jetzt sprechen wir später nochmal, gab es auch noch Zukäufe oder Zukauf auch, von daher ziemlich cool. Lass mich ganz kurz nochmal zu dem, wo du auch vorher warst. Warum bist du dort weg in ein werteorientiertes oder wertezentriertes Unternehmen? Was hattest du vorher schon die Überzeugung und bist deswegen da raus? Und hast du es vielleicht im Investmentbanking gar nicht wiedergefunden? Oder hast du danach das eher gelernt, so, oh krass, so geht das ja auch, das ist ja super. Mal gucken, was das mit mir macht.
Ja, genau. Ich wusste es eben nicht. Aber was ich auf jeden Fall in den Jahren, in denen ich in einer sozusagen anderen Welt unterwegs war, gelernt habe, war, dass irgendwas fehlte. Ich würde sagen, schon im Konzern sehr viel darüber gelernt, wie Führung nicht funktionieren sollte. Und habe da das aber gar nicht so reflektiert für mich. Ich habe ja ganze 10 Jahre da verbracht. Das ist eine ganz lange Zeit, bis dann irgendwann bei mir die Erkenntnis reifte, dass ich irgendeinen anderen Weg gehen möchte. Und bin dann über weitere Stationen immer wieder mit sehr result-driven war ich unterwegs und habe immer wieder so Ansätze gewählt, wo es klar um auch Shareholder-Value und solche Themen geht und vor allem auch um Situationen, wo sehr viel auf klassischen Management-Theorien aufbaut, ich sag mal so X-Theorie und um schnelle Erfolge zu erzielen, dann auch klassische Praktiken anzuwenden. Und dann bin ich ins Gespräch mit Christoph gegangen und er hatte mir von seinem sozusagen Traum erzählt. Und seinem Belief, dass man mehr erreichen kann, wenn man sich den Menschen öffnet, wenn man versucht, auch die richtigen Dinge zu tun, nicht nur im Sinne eines Excels und Business Cases, sondern am Ende des Tages auch so in der gesellschaftlichen Verantwortung steht und auch den Menschen gegenüber, die im Unternehmen beschäftigt sind. Und wenn man der Verantwortung gerecht werden will und da Offenheit und Vertrauen gibt, dass man mehr zurückkriegt. Und Natürlich konnte er mir das gar nicht beweisen, wie auch. Da gibt es eigentlich sehr wenig Referenzen zu. Und aber ich war auf jeden Fall fest überzeugt, das auszuprobieren. Und dann habe ich mich ganz weit aus meiner Komfortzone rausgestreckt und den Versuch gewagt. Denn alles, was ich bisher kannte, und das hat mir auch Spaß gemacht und es war ja auch durchaus so aus einer kommerziellen Perspektive sehr erfolgreich. Aber am Ende wollte ich gerne den Beweis antreten, dass es auch anders geht. Und ich wünsche mir das immer noch. Und ja, ich hoffe, dass wir den Beweis dann erbringen werden.
Mhm. Kannst du ein bisschen konkreter beschreiben, was eure Überzeugungen sind, was so dieses Wertekonstrukt ist, das euch jeden Tag so die Guidance und die Leitplanken gibt und was vielleicht auch so Besonderheiten sind, wie ihr das konkret auslebt, das ein bisschen greifbarer zu machen?
Ja, das hat ganz, ganz, ganz viele Unterschiede im Detail. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied, auf den man das zusammenfassen kann, ist, dass wir daran glauben, dass die Menschen, die mit uns daran arbeiten, unsere gemeinsamen unternehmerischen Ziele zu erreichen, die bringen eine Motivation mit, eine innere Motivation, sind talentiert, dafür holen wir sie zu uns und sie sind voller Tatendrang. Und wir brauchen ihnen nicht zu sagen, was sie machen sollen und brauchen sie nicht über Druck oder ähnliche Systeme zu Leistung anzutreiben, sondern alle Leute, die zu uns kommen, sind per se leistungsbereit und haben den Wunsch, sich in einer Art zu entfalten. Und wir geben Vertrauen und setzen den Nährboden. Während, ich würde mal sagen, in einer klassischen Welt, das ist natürlich jetzt auch sehr schwarz und weiß skizziert, aber in einer klassischen Welt geht es eher darum, je größer ich dann werde, mehr Kontrollmechanismen aufzubauen, Messbarkeiten herzustellen, die per se nicht schlecht sind, aber wenn sie der Kontrolle dienen, ist es halt eine falsche Richtung, in die das Ganze abbiegt. Und dann baue ich Kaskaden auf, werde nicht nur ineffizient, sondern auch politisch und unterdrücke so diesen kreativen und inneren Motivations- und Tatendrang von Einzelnen und den ersticke ich damit. Und das reicht immer noch, weil diese ganzen Skaleneffekte etc. natürlich auch einen kommerziellen Erfolg dann realisierbar machen. Aber unser Glaube ist, dass man auch durchaus Größe und respektable Größe erreichen kann in kleinen agilen Systemen, wenn man Menschen Vertrauen schenkt und dann werden sie dem auch gerecht. Und dann darf man sich von ein oder zwei Rückschlägen nicht gleich im Glauben erschüttern lassen. Aber es geht halt darum, dass ich auch über meinen eigenen Schatten springe und nicht nur Vertrauen, sondern auch Entscheidungsbefugnis übertrage. Das ist grundsätzlich unterschiedlich zu dem, was ich zumindest in meiner beruflichen Vergangenheit gesehen und erlebt habe.
Hm. Ist daraus eine, oder ich vergleiche das mal mit E-Tribes, so die Hörer von Different, haben das auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört, auch wir sind sehr wertegetrieben. Wir haben mal vor, also gerade bei der Verschmelzung damals meine Agentur NetJobs mit dem damaligen E-Tribes haben wir uns danach eben hingesetzt und haben es erstmal falsch gemacht, haben sehr top-down unsere Values definiert, haben das unserem Team gezeigt und die haben uns ausgelacht. Also definitiv passen sie nicht zum Team. Und danach haben wir losgelassen und haben ein Team empowered, diese Arbeit nochmal zu machen. Und das ist tatsächlich das Resultat, gilt bis heute. Und immerhin ist das jetzt über 3 Jahre her, was in unserem gefühlten Zeitalter, wir denken immer an Hundejahren, also alles Faktor 7, hat das sozusagen schon 20 Jahre halten diese Werte und wir werden immer besser da drin, sie uns als tägliche Leitplanken zu nehmen. Also wir stehen an irgendeiner Entscheidung, gucken, wissen nicht so richtig weiter, holen uns unsere Values raus in Form von Stickern oder gucken aus Plakat oder wie auch immer, also irgendwas Visualisiertes und sie geben uns einfach Guide und so, cool, alles klar, jetzt ist doch eigentlich alles da. Wie war denn das bei euch? Habt ihr euch auch initial einmal hingesetzt und habt das mal niedergeschrieben? Habt ihr gesagt, was bedeutet das? Habt ihr das bottom-up, top-down gemacht? Gab es solche Prozesse?
Also wir haben ein ähnliches Wertemodell basierend auf 4 Werten und ich glaube, ganz, ganz plakativ ist so das Beispiel, exakt wie du sagst. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, einen 5. Wert unter der Überschrift Nachhaltigkeit einzuführen und natürlich hätte man den gesamtgesellschaftlichen Trend erkennen können und das für sich festlegen können und dann hätte man aber, und es wäre auch wahrscheinlich irgendwie einigermaßen auf Akzeptanz gestoßen, das zu tun, weil das halt gerade ein Thema ist, was viele Leute zumindest oberflächlich akzeptieren und verstehen. Wir gehen nicht nur den Weg, dass wir das auf eine breitere Basis stellen, dass wir darüber sprechen, mitbestimmen, ausgestalten lassen, sondern wir experimentieren auch. Wir werden das jetzt erstmal versuchen und schauen, wie sich das so anfühlt im täglichen Leben. Dadurch, dass ich diesen zusätzlichen Aufwand gehe, wo ich mich ja in erster Linie erstmal mit mir selbst beschäftige, habe ich aber hinterher viel mehr Alignment, Commitment und Orientierung für jeden Einzelnen. Denn wenn ich im Tagesgeschäft Verantwortung übertrage, dann ist das ja das, was wichtig ist. Und da spielen Werte eine Rolle, da spielt eine klare Strategie eine Rolle. Da muss ich über die Dinge, und Werte ist natürlich eines der zentralen Themen, worüber ich kommuniziere, Licht ins Dunkel bringen. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das Thema Nachhaltigkeit sich in unseren Werten reflektiert, haben wir das Spielfeld gesetzt. Spielfeld ist eines unserer Führungsinstrumente. Und die Ausgestaltung, da vertrauen wir dem Team, dass das dann, wir sind da gerne als Sparringspartner bereit mitzugestalten. Wir unterstützen das und wir lassen aber dem Team auch viel Spielfeld übrig, um sich da selbst drin zu reflektieren. Und sich nicht hinter etwas zu stellen, was dann irgendwann auf einem schönen Slide präsentiert wird. Mhm. Und dann findet das auch Leben. Dann ist das nichts, was ich irgendwann Loche abhefte, damit ich das auch habe, wie das ja heutzutage so zum guten Ton gehört sozusagen. Sondern ich habe was, was die Menschen auch fühlen. Und dann vererbt sich das natürlich. Als wachsende Firma bin ich ständig damit beschäftigt, auch neue Leute in diese Kultur einzuführen. Und wenn die Menschen, die aber daran mitgestaltet haben, wissen, warum es das gibt, dann sind sie auch viel eher bereit und in der Lage, andere davon zu überzeugen und mitzunehmen. Und dann schaffe ich ein ganz anderes Organisationsgedächtnis. Mhm.
Ja, Gedächtnis, finde ich, ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ich merke das auch, dass wir gar nicht häufig genug das auch in anderen Facetten wiederholen können. Also wo findet das grundsätzlich bei uns statt? Ne? Also Leute, also ab dem ersten Touchpoint, wir kommen mit vielleicht potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in Kontakt, dann sprechen wir zumindest über, wir beschreiben uns als Unternehmen, so wie sind wir, warum sind wir auch ein bisschen anders und so. Da finden die Werte, glaube ich, nicht sehr gesteuert, also wenn gar nicht so richtig direkt war. Ich persönlich hatte das mal gerade noch so vor Corona, als wir noch physische Vorstellungsgespräche hatten, hatte ich immer diese Stickerbögen dabei, ne, und habe die einfach mal so rübergeschoben und habe gesagt, du, mit welchem Sticker, mit welchem Value, wie, auf welchen springst du an und auf welchen gar nicht. Das war immer total hilfreich, zu sagen, also die erste Reaktion irgendwie mitzubekommen. Ist ein bisschen eingeschlafen. Wir haben das dann so bei Onboarding-Präsentationen, da ist ein ganz wichtiger Teil, wo kommen die Werte her, wofür stehen wir und so weiter ein. Und ab da an haben wir das eher auch immer mal, also holen wir das auch immer mal wieder raus. Also sie hängen in den Büros so, aber ich überlege die mir die ganze Zeit nach einem Format, in dem man das noch stärker sich immer wieder hervorholt. Oder es ist auch gar nicht notwendig, ne? Weil es ist ja jetzt auch nicht etwas, es gibt ja mir nicht so diese tägliche Checkliste, ne? Heute musst du nach Core Value XY leben, sondern sie sind aus meiner Sicht halt einfach Leitplanken. Also sie helfen in Situationen, wo vielleicht es etwas unklar ist oder wo es wenig Alignment gibt, sie dann halt herauszuholen.
Also ich glaube, das ist halt der entscheidende Schritt, genau wie du beschreibst. Und dann, das ist natürlich unternehmensindividuell, wie man das zum Leben bringt. Ich glaube, es ist zu einfach, das dann schick auszudrucken auf Alu die Bond und an die Wand zu tackern und daneben so schicke Sprüche wie Culture Eats Strategy for Breakfast und dergleichen. Ich glaube, das ist dann einfach zu wenig, aber die zentrale Frage ist exakt, wie du sagst, ja, wie bringe ich das zum Leben? Also wir haben zum Beispiel zwei Wege gewählt, zum einen schon im Recruiting, weil wir uns in der Analyse die Frage gestellt haben, wenn jemand, der zu uns kommt und am Ende des Tages bei uns nicht bleibt und das Hire nicht erfolgreich war, warum ist das nicht erfolgreich gewesen? Und ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als ausreichend Tools und Methoden, rauszufinden, ob jemand fachlich geeignet ist. Und ich glaube, was sehr schwierig ist, ist rauszufinden, ob jemand kulturell und vom Grundwertesystem in die Firma passt. Wir haben dann auf Basis unserer Werte ein sogenanntes Cultural Fit entwickelt und das ist ein Fragebogen, der steuert so ein bisschen retrospektiv durch das Leben und die Eigenheiten des Kandidaten und gibt aber Gelegenheit und ist im Prinzip ein Gesprächsleitfaden, gibt Gelegenheit, über solche Dinge auch zu reden und festzustellen, ob man die gleichen Werte teilt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uniform einstellen. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen das, das einfach erfrag- und erfahrbar zu machen. Und für uns ist das Cultural Fit mandatory für jede Einstellung. Und dann setzt und das zweite Tool ist, dass wir das auch im Rahmen unseres Peer Feedbacks für Performance Review einsetzen, dass wir entlang unseres Wertesystems dann auch unsere Leistungsbewertungen durchführen. Denn ansonsten sind die Werte halt wenig verbindlich, ja, wenn ich nicht auch danach messe.
Ja, cool. Erinnerst du dich auch an, also erstmal klingt das ganz viel nach Upside und nach etwas, was aktuell auch gut zum Arbeitnehmermarkt einfach passt, ne? Ich treffe hier ein Unternehmen, da kann ich sehr demokratisch, kann ich mitwirken. Ich weiß, welchen Impact ich erziele. Ich weiß, ob es zu meinen eigenen Überzeugungen und so weiter passt. Ist ja erstmal total super, aber erinnerst du dich auch an so Downside-Momente, wo du sagst, okay, jetzt dachten eigentlich alles total super, aber jetzt haben wir doch wieder einen Punkt identifiziert, wo unsere Überzeugung nicht ausreicht oder wo wir doch in ein altes Denkmuster wieder verfallen?
Ich will behaupten, das passiert mir täglich. Das ist ja, also ich hab 15 Jahre lang und vor allem auch so in der frühen Phase meiner beruflichen Laufbahn habe ich natürlich Muster angelegt bekommen und Glaubenssätze gelernt und für mich selbst ausgebildet und erweitert, die dem widersprechen, was ich heute mache. Also muss ich mich konstant hinterfragen. Ich bin froh, dass ich ein Umfeld und eine Struktur jetzt mittlerweile habe, die mir helfen, das zu hinterfragen. Also ich arbeite regelmäßig, fast wöchentlich mit einem Coach zusammen. Ja, und das tun auch viele, viele Leute aus meinem Team. Und dann hilft das, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst diese Glaubenssätze zu nehmen und neu zu definieren. Das sind meistens so Details und in Hindsight ist es immer sehr dann einfach, das zu identifizieren. In dem Moment merkt man ja gar nicht, wenn man einfach so nach alten Mustern vorgeht. Häufig sind das auch Stresssituationen, ne, wo du dann bist du im Fight or Flight und entscheidest einfach aus dem Affekt heraus und hast nicht die Ruhe, dich zu hinterfragen. Und das sind halt ganz schwierige Situationen, gerade in Organisationen, die wachsen, ist es eben, du bist halt immer einen Schritt weiter mit deinem Wachstum, als du läufst quasi immer hinterher. Das ist auch das Schöne, ne? Du gehst eigentlich permanent raus aus deiner Komfortzone und entwickelst dich weiter. Das ist ja Teil des Selbstverständnisses. Und gleichzeitig ist das ja auch ein Stück weit strukturell angelegte Überforderung. Mhm. Und wenn du jetzt aber nicht gleichzeitig einen Ausgleich setzt und gleichzeitig Reflexion und Fokus darauf setzt, dich selbst zu hinterfragen und an dir zu arbeiten, ich glaube, dann wird es schwierig, sich so grundlegend zu verändern und so grundlegend neue Methoden auch erfolgreich zu praktizieren. Ich glaube, dann ist es einfacher, auf das zurückzugreifen, was das Unterbewusstsein die ganze Zeit einflüstert.
Wie groß ist euer Unternehmen? Wie viele Leute arbeiten in der Gesamtorganisation? Auf wie viele Leute trifft dieses Konstrukt zu?
Also wir sind jetzt durch die jüngste Akquisition sind wir gut über 500 Leute und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen was an Produktion dabei, also ganz unterschiedliche Felder. Es sind tatsächlich nicht nur die, dem Thema eher gewogen und gewohnten klassischen Techies, Marketeers etc., sondern wir bewegen uns auch in so ganz klassischen Sphären. Wir haben vor 2 Jahren eine Schwarzwälder Druckerei dazu gekauft. Und auch da praktizieren wir unser Verständnis von New Work. Genau, und das bringt dann eben andere Herausforderungen mit sich.
Ja, spannend, weil das ist ja etwas, was ich zumindest auch gelesen habe in der ganzen Corona-Lockdown-Zeit, dass wir in unserer Digitalbubble, das ist halt total normal, machen wir halt Homeoffice und sind hier flexibler und ne, so New Work Gedanken und so weiter easy. Aber was ist mit den Menschen, die vor Produktionsmaschinen stehen und eben nicht einfach so ihren Alltag ändern und anpassen können? Von daher cool zu hören, dass die Vielfalt bei euch im Unternehmen ist und ihr da auch ein Alignment über alle Personen bekommen habt. Hattet ihr auch Menschen gerade bei dem Zukauf der Druckerei oder jetzt bei der letzten Akquisition, wo also typischer Churn-Rate nach Akquisition, so Post-Merger-Integration, für viele Leute passt es auch einfach nicht. Also so jetzt gerade auch so aus der Wertesicht, nee, ich identifiziere mich damit gar nicht. Ich suche mir jetzt was anderes.
Also das, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube, das war das tatsächlich bei der Akquisition der Druckerei war das ein Thema. Das war die Firma, die wir da akquiriert haben, die hat seit 10 Jahren war die auch einer der Wegbereiter des Erfolgs der Kartenmacherei. Und dann irgendwann haben wir aber hinterfragt, ob denen nicht was Grundsätzliches fehlt im Bereich Management und Tech-Know-how. Und das sind Dinge, die wir klassisch mitbringen, die wir dort nicht in dem Umfang gesehen haben, wie wir sie aber fürs weitere Wachstum gebraucht hätten. Und dann haben wir uns letztlich zur Akquisition entschieden. Und das war eine Druckerei, die hat hunderte von Jahren Tradition im Schwarzwald und klassisch familiengeführtes Unternehmen mit unglaublich hierarchischen Strukturen. Und das, wir haben da auf eine Mitarbeiterschaft sind wir getroffen, die wir natürlich kannten, da wir schon zusammengearbeitet haben, aber die waren in der Tendenz dann wahrscheinlich 3-mal so lange im Durchschnitt beschäftigt, wie unser Unternehmen alt war. Und das war natürlich ein Cultural Clash. Und ich sag mal, wir sind sehr, sehr zufrieden, wie die kulturelle Transformation läuft. Aber natürlich gab es auch Leute, die dieses System gelernt, mit aufgebaut, ausgebaut und davon profitiert haben. Und wir sind auf viele sehr offene Menschen gestoßen und auch auf Menschen, die das für Hokuspokus halten. Und die sind dann heute nicht mehr bei uns. Das ist nicht in einem Umfang passiert, dass uns das jetzt irgendwie beunruhigen würde, aber es ist auch ganz logisch. Und dieses Thema Verantwortung übernehmen, das machen wir schon situativ und es gibt bei uns nicht so, wir übertragen nicht eben dieselbe Verantwortung, sondern wir machen das personenbezogen. Aber es gibt Leute, die sich damit gar nicht auseinandersetzen möchten und das ist auch okay. Und für die gibt es ja auch dann Plätze, an denen das so funktioniert. Dann ist es aber nicht mehr bei uns. Und ja, das ist schon passiert bei der Firma in Frankreich, die wir übernommen haben Anfang des Jahres. Ein Wettbewerber von uns haben wir in erster Linie auf eine Werteübereinstimmung geschaut und haben auch da einen Cultural Fit gemacht. Insofern haben wir ganz im Gegenteil. Natürlich, jede Veränderung bringt auch Verunsicherung und wir sind dabei, das sehr, sehr stark zu moderieren und sehr viel Transparenz zu geben. Aber wir sind mit unglaublich offenen Armen empfangen worden und genauso ist das auf unserer Seite eine große Vorfreude und Neugier und Lernwille und das ist schön zu sehen.
Mit wem habt ihr diese Werteabgleich gemacht? Also wer waren da die Personen und Rollen auf der anderen Seite? Ich will darauf hinaus, ist das nur Top-Management gewesen und wie es dann eigentlich gar nicht richtig wiedergeben? Gab es irgendwie so eine Abgesandtschaft oder einfach so eine Gruppe von Leuten, die den besten Querschnitt eventuell des Unternehmens euch gegeben haben? Mit wem habt ihr dort gesprochen, um dort sicher zu gehen, dass das passt?
Also das ist natürlich dann am Anfang gerade früh in so einer Due Diligence Phase ist das Top-Management der Firma und das ist ja auch immer unterschiedlich, inwieweit da transparente Kommunikation stattfindet. Wir hingegen, als wir vor 2 Jahren einen Private Equity Partner dazugenommen haben, um eben solche Übernahmen tätigen zu können, wir haben das sehr früh, sehr offen, sehr transparent in der Firma besprochen und jeden einzelnen da mitgenommen auf die Reise. Das macht nicht jeder so und auch gerade bei der französischen Firma. Frankreich ist nochmal ein etwas anderer kultureller Hintergrund. Die haben sich entschieden, das erst etwas später zu machen. Also wir haben am Anfang natürlich mit dem Gründerteam, mit dem Managementteam gesprochen. Alle, die inhaltlich auch an der Due Diligence beteiligt waren, haben wir gleichzeitig auch mitgenommen und haben die auf den Cultural Match uns angeschaut und dann ging das weiter und irgendwann waren wir dann auch vor Ort und dann haben wir uns 3 Tage dort aufgehalten und mit dem gesamten Team zusammengetroffen, haben abends eine Riesenparty gehabt, haben tagsüber Sessions gehabt und da kriegt man natürlich einen Eindruck. Wir haben jetzt nicht mit jedem einen Cultural Fit gemacht, aber ich sag mal, die Unternehmenswerte, so die institutionalisierten, passen nahezu bis aufs Wort. Es ist die Chemie ist richtig und wir haben dasselbe Verständnis davon, wie man Firmen führt. Ja? Und das wir kamen natürlich bei einer Due Diligence hat man immer so ein bisschen Unsicherheit, aber wir sind an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das passt. Mit denen arbeiten wir gerne zusammen. Das ist für uns immer das Ausschlaggebende.
Mega cool. Hast du noch Kontakte in deine vorherige Branche und siehst du dort, dass so Themen wie Cultural Due Diligence irgendwie auch aufkommen oder wichtig sind oder so? Also neben der Tech Due Diligence und Business und Financial und so weiter, dass so das auch nicht nur, ja, muss kulturell passen, Haken hinter, sondern so richtig rein, eben ähnlich wie bei euch, mit einem Fragenkatalog und einem methodischen Vorgehen.
Das kriegt mehr und mehr Raum, ja. Also das ist natürlich auch immer segmentgetrieben und werthebegetrieben. Es dauert etwas länger, vor allem, weil auch so die Betrachtungszeiträume von Investoren traditionell eher etwas kürzer sind. Also die Freiheit, die wir haben, gerade als wir noch eine Bootstrap-Company waren, hatten wir einen hohen Freiheitsgrad, Dinge auch zu testen, an die wir einfach geglaubt haben. Und unser Investor, den wir jetzt dazugenommen haben, EMZ Partners, die haben wir uns in einem langen Prozess ausgesucht, eben vorrangig auch auf Cultural Fit. Es ging uns gar nicht darum, jetzt irgendwie das größte Ticket zu schießen oder dergleichen, sondern es ging in erster Linie darum, jemanden zu haben, der daran glaubt, was wir tun, die Dinge auch mit uns in unserem Sinne zu machen und Wachstum so zu steuern, dass die Kultur dadurch nicht erodiert und dergleichen. Und das sind Sachen, da haben wir jemanden gefunden, einen Investor, der unglaublich verständig und sehr weit ist auf dem Thema und glaubt, dass gerade in Geschäftsmodellen wie unserem, wir besitzen keine riesigen Patente etc., wir machen schon vieles richtig, aber es ist nicht so, dass wir uns auf diesem einen USP ausruhen können, sondern es geht darum, Leute mitzunehmen. Und das Verständnis wächst, auch in der PE-Branche. Ich würde behaupten, es dauert noch ein wenig, dass sich das auch komplett durchsetzt. Aber die Situation im Arbeitsmarkt beeinflusst natürlich auch so die Wertsteigerungsmöglichkeiten in den einzelnen Investments. Und wenn ich sehe, dass große PEs hingehen und Personaler beispielsweise in die Due Diligence Teams stark involvieren und als Analysts einstellen, dann zeigt mir das, dass das Thema People verstanden wurde. Wenn jetzt noch die Werttreiber, dass Kultur ein Werttreiber ist, und nicht einfach nur eine Beschäftigungsmaßnahme nach innen, dann, wenn das angekommen ist, dann sind wir am Ziel.
Das glaube ich auch. Und da hoffe ich, dass es in den nächsten Jahren noch mehr positive Erfahrungsberichte gibt und Menschen, die darüber berichten von ihren Erfahrungen und gerade dieses Messbare irgendwie nach außen kommunizieren. Weil aktuell ist aus meiner Sicht Investment in Kultur oder überhaupt in People, also Transformation aus der People-Sicht, gibt es immer noch ganz wenig Investitionsbereitschaft. So. Mhm. Also ich finde, es ist überhaupt, wenn ich auf Digitaltransformation schaue, ne, und aus meiner Sicht gibt es immer ein Business und ein Operating Model und Kultur, und das steckt halt im Operating Model. War es noch vor ein paar Jahren, okay, wir lassen uns mit dem Business Model anfangen, Operating Model wird rausgescoped. So, ne? Und jetzt mittlerweile, okay, eins gehört beides zusammen, aber naja, so richtig Kultur, ne, das machen wir, nachdem das Produkt und die Organisation dann steht. Und jetzt so langsam, ich finde gerade so in diesem Jahr, ich weiß noch nicht genau, woher das kommt, gibt es eine ganz große Bereitschaft, auch diese Themen von Kultur und ja ganzheitlichen Change anzugehen, aber auch immer noch sehr verhalten. Und es ist meistens von den Menschen getrieben, die davon überzeugt sind und dann auch im Unternehmen so an Schlüsselpositionen sitzen, dass sie die Dinge auch nur auf Basis ihrer Überzeugung anstoßen können. Aber sobald die Überzeugung irgendwo monetärer Art ist, das heißt, sie braucht Budgetfreigaben und so weiter, sehen wir die Projekte nach wie vor eher verschoben auf irgendwann. So, ne? Und ich glaube, jetzt bin ich auch noch nicht so alt, aber ich kann mir schon vorstellen, einfach vor vielen Jahren oder Jahrzehnten haben ihr Businessmodell auch nicht einfach so geändert, sondern aber wenn sie gesehen haben, okay, das ist greifbar, es gibt andere Menschen, die haben das gemacht, sind erfolgreicher als vorher, cool, also investiere ich da rein. Und ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Erfolgsstories in den nächsten Jahren, damit, wie gesagt, gerade Menschen, die verhalten sind oder nicht davon überzeugt sind, auch bereit sind, Dinge in die Hand zu nehmen und sich zu ändern.
Also wenn ich heute Kandidaten sehe aus der jüngeren Generation, mit welchem Selbstbewusstsein die solche Dinge auch für sich einfordern, dann bin ich überzeugt, dass die dafür sorgen, die sind ja am Ende des Tages entscheidend für Erfolg oder Misserfolg Und wenn die stringent das auf Arbeitnehmerseite in Anführungsstrichen umsetzen, dann werden nur noch Businessmodelle sich durchsetzen und das auch hoffentlich recht kurzfristig, die genau auf solchen Dingen basieren. Und es ist schon schwierig, jetzt Investoren zu überzeugen, weil es eben noch nicht irgendwie einen ganzen Sack voll erfolgreicher Geschichten gibt. Es ist ja so, man kann Kultur nicht AB testen. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einem erfolgreichen Testergebnis hingehen und sagen, das ist nachvollziehbar, quantitativ, logisch und das müssen wir so tun, sondern das ist in erster Linie Belief. Solange es so ist, gibt es immer welche, die progressiv auf Basis ihrer Überzeugung vorangehen. Aber ich habe wenig Zweifel daran, dass da in naher Zukunft auch deutliche Erfolge daraus entstehen. Und was wir gemacht haben, ist ja tatsächlich auch schon ein recht sichtbarer Erfolg. Wir haben einen ziemlich bekannten Investor dazu gewonnen und wir sind auf dem Weg, weiter zu wachsen, sind sehr profitabel. Ich denke, das an sich ist ja auch schon eine Geschichte und wir reden auch gerne darüber, weil wir eben gerne der Anfang einer Veränderung sein wollen. Und wir sind diese ganze Ambition, auch europäischer Marktführer zu werden und ein sehr erfolgreiches, großes Businessmodell zu bauen, machen wir in erster Linie, um den Beweis anzutreten, dass man das mit einer überlegenen Kultur viel nachhaltiger hinkriegt als im klassischen Sinn.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, wie ist denn das bei euch? Weil letzten Endes habt ihr ein Produkt, das ja nicht direkt spricht, ne? Also so, wenn ich jetzt einfach eine Einladungskarte, eine Hochzeitskarte oder eine Dankeskarte, wie auch immer, bei euch bestelle, dieses Produkt spricht das ja nicht direkt raus. Und letzten Endes, wenn du sagst, ihr wollt auch weiter wachsen, europäischer Marktführer sein, irgendwo, so glaube ich das zumindest, habt ihr ja trotzdem es mit einem Markt und einem Produkt zu tun, ne? Würdet ihr jetzt sagen, gut, wir sind dann Marktführer, wenn wir die glücklichsten Menschen und die meisten Menschen bei uns haben? Haken hinter, so, ich glaube, das ist ein super Weg. Aber wie kriegt ihr denn eigentlich auch auf die Seite des Endkunden, des Produkts, des Marktes, das rüber? Oder ist das, oder andersrum gedreht, welchen Einfluss hat das auf positive Art und Weise dann auch wirklich auf das Business Model und nicht aus der Wertschöpfung auf der People-Seite intern, wenn du weißt, was ich meine?
Ja, absolut, ganz genau. Also der Kunde, der die Karte in den Händen hält, der wird nicht sagen, das ist ein tolles Papier, das ist ein tolles Design und wie das eingepackt war, etc. Das, die müssen eine fantastische Kultur haben. Das brauchst du auch gar nicht. Aber was wir
hergestellt von glücklichen Menschen. So.
Ja, genau. Aber was es halt schon braucht, ist ein überlegenes Produkt. So haben wir uns ja positioniert. Die Kartenmacherei hat ja nicht die Grußkarte erfunden, ne, sondern hat einfach Christoph damals mit seiner Frau Jenny, die haben sich hingesetzt und gesagt, das ist ein tolles emotionales Produkt, aber so wie das heute ist, wird es dem nicht gerecht, was es emotional transportiert. Und dann haben sie angefangen, Dinge besser zu machen. Wenn ich jetzt at scale und nicht mehr in meiner Garage oder auf meinem Dachboden, wie es ja war, Dinge besser machen will, dann brauche ich Leute, die Passion haben, die inspiriert und inspirierend sind und die, und das geht nicht nur immer über den Designer und dergleichen, sondern das ist am Ende des Tages auch eine Frage von Leuten, die am Packtisch stehen und mit viel Liebe diese Dinge einpacken und dann am Ende des Tages die Verantwortung tragen, wie der Kunde ein physisches Produkt wahrnimmt. Und das spiegelt sich dann in so vielen Kleinigkeiten wieder. Und am Ende des Tages ist genau das, nämlich die intrinsische Motivation zu fördern und das abzuholen, was in den Leuten schlummert, sorgt dafür, dass du dann eben ein Produkt hast, was sich besser durchsetzt. Und dann ist es wieder kommerziell, ne? Und dann macht's ja auch Spaß. Das ist ja auch, also wir machen das ja alles nicht, weil wir ein eingetragener Verein sind und sonst nicht wissen, wie wir den Tag rumkriegen. Wir haben ja durchaus Interesse auch in einem durchsetzungsfähigen Business Model und wir glauben, dass sich der echte Wettbewerbsvorteil daraus ergibt, dass wir die Leute haben, die eben bereit sind und willens sind, da ihr Herzblut reinzustecken. Und unsere Aufgabe dann als Leadership-Team ist, den Weg dafür zu ebnen und denen alles mitzugeben, dass sie das können.
Ja. Cool. Das, ja, mega cool. Also ich fasse aus meinen Worten zusammen, ihr habt die Überzeugung, dass ihr für euren Markt ein exzellentes Produkt braucht, also Produkt in eurem Fall tatsächlich sogar physisch, also richtig greifbar und so, das nicht sprechen kann. Und ihr glaubt daran, dass einfach dann zufriedenere Menschen oder in einem zufriedeneren oder in einem Umfeld, wo sie sich einfach voll entfalten können, das direkt dazu führt, ein besseres Produkt zu schaffen. So, also hängt
eins zu eins. Perfekter Elevator-Pitch. Genauso.
Sehr schön. Ja, geil. Also so banal, ne? Weil ich habe gerade so einen ganz kleinen Aha-Effekt.
Aber auch das ist wieder Belief, ne? Aber das am Ende des Tages kannst du es messen und dann hast du zufriedene Kunden und zufriedene Kunden empfehlen dich weiter und das ist dann auch das, was du von euch beschrieben hast, ja, absolut.
Mhm. Vielleicht noch so, weil wir auch so langsam zum Ende kommen. Was hat es denn, hat das, also gerade so der Wandel nochmal zu dir als Person auch zurück, raus aus dem Investmentbanking rein, jetzt dann auch in die, was hat das mit, also was sind die Dinge, die sich bei dir verändert haben, außer der inneren Zufriedenheit, aber hat das noch mehr gemacht? Also so auch in Richtung New Work, bisschen flexibel, wie Familie, solche Dinge, die sich auch auf dich persönlich noch stärker ausgewirkt haben?
Es ist auch das ist wieder ein AB-Test-Thema. Es haben sich verschiedene Dinge verändert. Als ich bei der Kartenmacherei angefangen habe, war meine Frau schwanger mit unserem ersten Kind. Deswegen hat sich unglaublich viel verändert. Das war aber auch so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das hat bei mir auch den Wunsch geweckt, vielleicht etwas anders zu machen. Und wenn dann bei mir entstanden dann so Gedanken, was will ich meinem Sohn eigentlich mal erzählen, was ich tue und wie will ich, dass er da drauf schaut? Oder wünsche ich mir, dass er da drauf schaut? Es hat sich unglaublich viel verändert. Ich hatte und habe sehr viel, ich nenne das immer Gehirnmuskelkater, weil ich eben diese alten Muster bei mir, die muss ich ausradieren und wegkriegen und überschreiben mit viel besseren Mustern. Und das ist anstrengend. Das ist, hatte ich ja schon gesagt, das ist gegen die eigenen Reflexe ankämpfen. Und es ist wie, wenn ich die Sportart wechsle. Hat sich verändert. Ich habe aber auch dadurch und insbesondere auch durch das Coaching unglaublich viel über mich selbst gelernt, an mir gearbeitet, mich selbst besser verstanden, ein besseres Verhältnis zu mir selbst bekommen. Und das ist ja die Überzeugung, das spüren dann andere Menschen um mich rum. Und das lege ich ja nicht dann ab, wenn ich nicht mehr arbeite, sondern das hat mir auch geholfen, dann privat ein besserer Mensch, Vater, Ehemann zu sein. Das ist das unglaublich Motivierende daran. Ich habe sehr, sehr, sehr davon profitiert, mich so zu öffnen und mich auch emotional zu öffnen und werde das aus voller Überzeugung auch weiterhin tun.
Sehr cool. Das klingt ganz toll zu hören. Ich hatte mir auch schon festgestellt, unsere Kinder sind ähnlich alt, waren ja jetzt fast 4 und jetzt irgendwie 8 Wochen alt. Und gerade als ich mit meiner Agentur Netshops mit E-Trust verschmolzen habe, war auch innerhalb von 27 Stunden war ich beim Notar und im Kreißsaal. Das war auch mega emotional und mega spannend, auch wirklich zu sehen, dass mein Sohn so lange gewartet hat. Ne? Also ich hätte ihm das auch gesagt, du, ich habe da einen Notartermin, wenn es okay ist, warte bitte noch. Aber dass er wirklich nur ein paar Stunden wartet, das fand ich schon ziemlich cool. Und da verstehe ich, was das mit einem auch einfach so macht. Ne? Und wie toll wir heute in einer Zeit und Gesellschaft leben, dass wir das auch so anpacken können. Ich finde, das ist auch ein Privileg, so unsere Generation dann jetzt auch anzupacken und auf einer schon großen Scale, also bei euch 500 Leute, bei uns so 130, dann auch zu sagen, nee, wir sind der Überzeugung, wir probieren das jetzt aus und wir nehmen die Leute mit und bisher eben auch mit sehr, sehr positivem Erfolg. Das ist echt cool, sehr schön. Ich werde ganz nah dranbleiben. Ich werde mich regelmäßig bei dir melden und horchen, ob eure Überzeugungen auch eintreffen und ob der Weg entsprechend so weiterläuft. Ich werde weiter ein Kunde bei euch bleiben, weil ich tatsächlich vom Produkt überzeugt bin. Das ist schon wirklich ziemlich cool. Und wir sind die Menschen, die auf jeden Fall Osterkarten und Weihnachtskarten und so weiter verschicken. Also wirklich so immer richtig an ganz viele Menschen. War eher so die Idee meiner Frau. Mittlerweile bin ich aber auch davon überzeugt, dass das voll schön ist, solche Sachen zu verschicken. Und von daher, ja, werde ich genau hingucken. Von daher, Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde das ganz toll, dir zuzuhören und Einblicke zu gewinnen in dein Leben und das eures Unternehmens und wünsche euch einfach für die Zukunft eine weiterhin ganz, ganz tolle Entwicklung. Vielen Dank.
Sehr schön, das geht runter wie Öl. Vielen Dank dir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Das machen wir. Mach's gut, Patrick. Tschüss.
Danke, ciao.